Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wie sich doch die Zeiten ändern. Noch vor wenigen Jahrzehnten bot der Reformationstag gute Gelegenheit, ordentlich von der Kanzel herunter zu wettern und so richtig vom Leder zu ziehen. Gegen die Katholiken mit ihren Heiligen und ihrem Weihrauch, gegen Rom und seinen Papst, da konnte die Brust schwellen vor lauter protestantischem Selbstbewusstsein. Zum Glück gibt's uns wahre und rechtgläubige Christen, Martin Luther sei Dank. So tönte es auch vor etwa 400 Jahren, 1617. Man feierte 100 Jahre Reformation. Für die Katholiken hatte man nur spöttische Töne und gehässige Kommentare übrig. Das heizte die ohnehin angespannte Lage noch mehr an und bereitete den geistigen Boden vor für den 30-jährigen Krieg, der ein Jahr später begann. Mittlerweile geht es zum Glück an dieser Front ruhiger zu. Nicht nur, weil sich die Konfessionen inhaltlich ein bisschen näher gekommen sind. Vor allem haben wir begriffen, religiöser Dünkel tut uns nicht gut, weder damals noch heute. Außerdem sind wir ja froh, wenn überhaupt noch Leute zum dreieinigen Gott beten, welcher christlichen Gruppe sie auch zugehören. Die Zahl derer, die abwinken und gar nichts mehr glauben, wird ständig größer. Gern geht dann der Blick zurück in Zeiten, wo die fromme Sitte noch einigermaßen intakt war und Menschen sich in die Kirche drängten. Da war der Reformationstag ein Hochfest der Evangelischen. Doch je tiefer wir den Pinsel in die Goldfarbe von gestern tauchen, desto verzagter wird uns heute ums Herz. Aus dem Vergleichen wird schnell Lamentieren. Verständlich, aber wirkungslos. Wir drehen das Rad der Geschichte nicht zurück. Das Wort heute Morgen, das wir gerade im Evangelium gehört haben, spornt uns an. Geht mutig voran, denn Jesus ist da, wie gestern, so auch heute und morgen. Und das ist ja wirklich das Beste, was wir als Kirche haben, das gemeinsame Leben mit Jesus. Mögen sich die Umstände ändern, Jesus ist auf dem Posten und auch unsere Zeit ist seine Zeit. Jesus will das Verzagte aus unserem Herzen bannen, das derzeit durch Corona noch verstärkt wird. Er macht uns Mut, heute dankbar und erwartungsvoll zu leben. Und in dieser Atmosphäre sind wir heute am Reformationstag beieinander, ganz im Sinne von Martin Luther. Und unser Predigttext regt uns zu einem Dreifachen an. Einmal, er gibt uns Mut zum Hören. Wenn wir Jesus jetzt fragen könnten, was ist jetzt eigentlich dran, was ist heute zu tun? Dann bekommen wir von ihm eine unerwartete Antwort. Er spricht vom stillen Zuhören. Heimlich und leise wird uns, so heißt es, ins Ohr gesagt, fernab der Öffentlichkeit, in der Finsternis. Was ich euch sage in der Finsternis, was euch gesagt wird in das Ohr. Am Anfang steht also nicht unser Reden, unser Werkeln, sondern das Hören auf das, was Jesus uns sagt. Leider steht derzeit das Hören nicht hoch im Kurs. Unsere Welt braucht Aktionen, Taten aller Art. Davon sind heute viele überzeugt, auch in unserer Kirche. Hört sich ja gut an. Und wir denken vom Tun nicht gering. Und hoffentlich packen wir zu, wo das in unseren Kräften steht. Aber was auf der Erde gut werden soll, muss im Himmel beginnen, bei Gott und seinen Absichten. Deshalb gibt es für das Hören auf ihn keinen Ersatz. Wie ist es damit in unseren Gemeinden bestellt? Bei Ihnen und bei mir. Es gibt deutliche Untersuchungen, die belegen, auch in der Kerngemeinde bröckelt es mit dem Bibellesen und mit dem Beten. Leider, leider. Doch bei uns fängt's an, wenn wir Gutes wollen für die Menschen neben uns und für unser Land. Und das heißt ganz praktisch, jeder von uns braucht ein paar Minuten am Tag, wo er die Bibel aufschlägt. Ob es die ökumenische Tageslese ist, ob es die Herrnhuter Losungen sind oder ein Andachtsbuch. Und dann falten wir unsere Hände und reden mit unserem Gott und Heiland. Das muss zu unserem Tagesablauf gehören, so wie das Zähneputzen. Denn auf diese Weise kommt Jesus bei uns zu Wort. So wirkt er auf uns ein. Und was er uns sagt, das geht mit uns. Auch wenn wir 3 Stunden später das meiste davon wieder vergessen haben. Es arbeitet in uns weiter, formt unser Denken und Verhalten, ohne dass wir das unbedingt spüren. Dieses Wort entfaltet in uns eine geheimnisvolle Langzeitwirkung. Es verhält sich damit wie mit Wasser. Es hat geregnet und es ist auf dem Rasen sichtbar. Aber bald nicht mehr. Das Wasser zieht in den Boden ein. Man könnte denken, es ist weg. Das Wasser war völlig nutzlos. Wer sieht denn noch was davon? Aber wir sind natürlich so helle und wissen, keineswegs. Das Wasser nährt die Pflanzen und reichert am Ende den Grundwasserspiegel an. So auch das Wort von Gott, das wir aufnehmen. Es geht nichts verloren. Es dringt in unsere Herzen ein. Es gibt ja die schöne Geschichte von der Oma, die im Laufe der Jahrzehnte vergesslich geworden ist. Aber sie geht jeden Sonntag treu zum Gottesdienst. Und zu Hause wird sie dann gefragt, so ein bisschen spöttisch, na Oma, worüber hat denn der Pfarrer heute gepredigt? Oh, sagt sie, das habe ich ganz vergessen. Ja, meine Güte, Oma, warum gehst du denn zum Gottesdienst, wenn du hinterher alles wieder vergisst? Dein Gedächtnis ist ja wie ein Sieb. Ja, sagt die Oma, das mit dem Sieb ist richtig. Es läuft alles durch, aber das Sieb wird sauber. Und genau darum geht's. Das Wort von Gott, das Wort von Gott prägt uns ganz gleich, wie viel wir davon behalten. In dem Wort, das Jesus uns zuspricht, steckt eine geheimnisvolle Dynamik. Mut zum Hören. Dann richten wir unsere Antenne in Richtung Jesus aus. So hat es Martin Luther gehalten. Damit begann ja alles. Erst mit 22 Jahren lernte er im Kloster eine Bibel kennen. Und mit seiner emsigen Lektüre war er damals ein einsamer Vogel auf dem Dach. Aber dieses Wort hat er als Schatz für sich entdeckt. Und daraus wurde die Reformation. Mut zum Hören. Wenn wir als Christen nicht die Kraft und die Freude aufbringen zu hören, dann haben wir den Menschen neben uns bestenfalls das zu sagen, was ja eh in der Zeitung steht und was die Fernsehnachrichten bieten. Erst wenn Gottes Wort uns angesteckt hat, können wir andere damit anstecken. Und außerdem, indem wir hören, haben wir etwas zu sagen. Und damit sind wir beim zweiten. Mut zum Reden. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Wer seine Bibel liest, wird nachdenken. Wie kann dieses Wort, das mich selber berührt und erfasst hat, wie kann das Wort zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen und Freunden kommen? Als christliche Gemeinde sind wir dazu da, vom Dach runter zu posaunen, ins Licht der Öffentlichkeit zu treten, auf alle Weise. Jeder soll es hören. Und in unserem freien Land stehen uns bislang alle Möglichkeiten offen, gut, wenn wir sie nutzen. Wichtiges muss eben laut und deutlich gesagt werden. So wird es doch überall praktiziert. Kein Sender stellt seinen Fernsehturm im Tal auf. Nur von der Bergspitze aus gehen die Wellen ins Land. Kein Museum hängt die schönsten Bilder in den Schrank. Nur im Ausstellungsraum kann sich ihre Schönheit entfalten und kann bestaunt werden. Und so auch, was unseren Glauben betrifft. Lasst uns anderen zeigen, was uns heilig ist, wen wir lieben und wohin wir uns halten. Manchmal sind wir eigentümlich verschämt und ich auch, als müssten wir uns gerade hier besonders zurückhalten. Auf humorvolle Weise hat das ein Autoaufkleber ausgedrückt, auf den ich neulich gestoßen bin. Eigentlich würde ich einen Fischaufkleber auf dem Auto haben, aber mein Fahrstil ist nicht dafür geeignet. Naja, das lässt sich ändern. Die Frage muss uns auf den Nägeln brennen. Wie können wir die Menschen neben uns erreichen, die noch vor den Toren des Glaubens stehen, die gar nicht ahnen, was ihnen zu ihrem Glück fehlt? Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Die Gefahr ist groß, dass wir unsere Köpfe einziehen, unseren Glauben verstecken, doch von Jesus will geredet sein. Deshalb lasst uns mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns zu ihm bekennen. Keine Angst. Es bleibt in unseren Kontakten mit anderen nicht verborgen, was uns trägt. Da kommt oft viel mehr rüber, als wir ahnen. Und oft findet sich dann eine Gelegenheit, etwas davon zu sagen. So hat mir so eine junge Frau berichtet aus Süddeutschland. Sie war in einen neuen Häuserblock zugezogen mit ihrer Familie. Sie sucht logischerweise Kontakt mit anderen Familien in der Nachbarschaft. Und dann sagt sie, nach ein paar Wochen hat mich eine Frau gefragt, warum bist du eigentlich so fromm? Dabei hat sie gesagt, ich habe überhaupt nichts vom Glauben gesagt. Ich habe gar nichts diesbezüglich angetippt. Das russische Sprichwort sagt, Feuer, Husten und Liebe lassen sich nicht verbergen. Nicht? Tatsächlich, es gibt Sachen, die kriegt man bald mit, auch was unseren Glauben betrifft. Im Husten und im Zündeln mit Feuer können wir uns ja ein bisschen zurückhalten. Aber dass wir zu Jesus gehören, das soll rüberkommen. Lasst uns das nicht verstecken. Mut zum Reden. Und dann legt uns Jesus noch ein drittes ans Herz. Er gibt uns Mut zur Gottesfurcht. Es klingt ja eher düster, wenn es hier heißt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Aus der Bibel wissen wir, mit Gott ist nicht zu spaßen. Wir sollen ihn ernst nehmen und ehren. Und so haben wir es doch in der Erklärung des ersten Gebotes gelernt. War immer die besonders schöne Erklärung, weil sie kurz war. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Deshalb Mut zur Gottesfurcht. Der alte Reichskanzler Bismarck hat getönt, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Die Zeiten haben sich geändert. Heute müsste es heißen, wir Deutschen fürchten vieles auf der Welt, vor allen Dingen Corona und den Klimawandel, nur nicht Gott. Und weil wir Gott nicht fürchten, sind wir automatisch allen möglichen Ängsten ausgeliefert. Krankheit, Katastrophen und Altersangst. Und manche werden darüber seelisch und körperlich tatsächlich krank. Vielen wächst heute vieles über den Kopf. Aber die Furcht vor diesem und jenem reduziert sich, wenn wir unsere Furcht allein auf den und zuerst auf den richten, der allein unsere Achtung wert ist, nämlich Gott selbst. Mut zur Gottesfurcht. Weil Gott über allem steht, will ich ihn respektieren, will ich mit ihm rechnen, will zu ihm beten. Und nun kann ich viel gelassener mit den Problemen umgehen, die im Raum stehen. Ängste verkrampfen, Gottesfurcht befreit. Wer Gott fürchtet, der weiß, über mir thront kein blindes Schicksal. Ich habe einen Vater im Himmel, der kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Der, der jeden Sperling registriert, hat erst recht mich im Visier, sein Kind, Bei ihm bin ich gut aufgehoben. Der Sperling war damals eine Billigmahlzeit, sozusagen McDonald's auf orientalisch. Nicht jedermanns Geschmack, aber die Sache leuchtet ja ein. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel kostbarer als viele Sperlinge. Und weil wir kostbar sind, weil Gott uns ins Herz geschlossen hat, deshalb gehen wir keinen Weg, deshalb unternehmen wir nichts, ohne dass Gott ein Auge auf uns geworfen hat. Er geht mit, der unsichtbare Herr und Heiland begleitet uns. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Gott registriert bei uns jeden Haarausfall, jeden Pulsschlag. Er kennt von uns jeden Atemstoß. Er weiß, was mit uns los ist, was uns bedrängt oder was uns erfreut, was uns die Nächte schlaflos macht oder was bei uns Freude auslöst. Bis ins Kleinste hinein liegen wir unserem Gott und Heiland am Herzen. Gott kümmert sich um uns rund um die Uhr. Lasst uns deshalb neu in die Hand einschlagen, die sich uns entgegenstreckt. Martin Luther gibt uns heute mit: Glaubst du, so hast du. Wir werden so viel von unserem Gott und Heiland haben, wie wir ihm vertrauen. Und dazu sind wir heute Morgen neu eingeladen. Das Reformationsfest will uns dazu anstoßen, macht uns Mut zum Hören, zum Reden und zur Gottesfurcht. Darüber würde sich Martin Luther am meisten freuen. Amen.